Hallo und herzlich willkommen zum CX Magic Podcast, powered by Adesso, wo Automation auf Kundenerlebnis trifft. Heute sprechen wir über das Thema modernes Design von Marketing Assets entlang einer Customer Journey, am Beispiel von E-Mails, Landingpages und viel mehr. Dafür habe ich meinen langjährigen Kollegen Käthe Thermann mitgebracht, der uns heute bei dem Thema unterstützen wird und von seiner Expertise berichten wird. Käthe, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Magst du dich gerne einmal kurz vorstellen?
Ja, gerne. Ja, wie du richtig schon gesagt hast, ich bin der Käthe, bin 36, bin jetzt im 9. Jahr bei der Adesso tätig als Teammanager im Bereich UXP, das heißt alles, was rund ums Thema User Experience, UI Design, aber auch Frontend, was die Themen betrifft, da bin ich für verantwortlich, habe ein kleines Team, das ich leiten darf, bin aber auch operativ noch auf den Projekten tätig, wo ich unter anderem auch das Thema E-Mail Templates vorantreibe und deswegen sitzen wir heute hier.
Sehr schön. Da haben wir in der Vergangenheit ja auch schon sehr viel zusammengearbeitet. Was machst du gerne in deiner Freizeit?
Boah, da gibt's einiges. Also um jetzt nicht irgendwie den Rahmen zu sprengen, reduziere ich es mal auf das Wesentliche. Ich habe 2 Kinder, habe einen Hund, bin fast verheiratet. Demnach bleibt gar nicht mehr viel Zeit für anderes. Ansonsten habe ich ein kleines Side-Business laufen mit einem Foodblog, Influencen, aber das auch nicht mehr so exzessiv wie vor ein paar Jahren.
Sehr viel Unterschiedliches.
Genau.
Cool. Und ganz nach Adesso-Banier, wir sind nicht der erste Podcast, möchte ich gerne zum Anfang der Episode eine Frage an dich stellen. Mhm. Und zwar beziehungsweise eine Aufgabe auch. Mhm. Stell dir vor, wir treffen uns an einem Samstagabend, Samstagmitternacht auf einer Party und du müsstest mir unser heutiges Thema noch einmal vorstellen.
Ja.
Wie würdest du das machen?
Hängt natürlich erstmal von der Uhrzeit und vom Pegel ab.
Natürlich.
Nein, aber ich glaube, im übertragenen Sinne kann man es ganz einfach beschreiben. Stellen wir uns vor, die gesamte Journey übertragen auf einen Clubbesuch. Das heißt, wir setzen uns in ein Taxi, wir haben Spaß mit unseren Freunden, haben vielleicht schon mal einen Drink in der Hand. Dann kommen wir an der Location an, dort haben wir mehrere Räume, wo unterschiedliche Musik läuft. Und natürlich möchte ich diesen Hype oder dieses Gefühl, was ich am Anfang schon mitnehme oder was sich aufbaut, weiterführen. Ja, und in der Customer Journey ist es nichts anderes. Ich möchte den Nutzer oder den Customer an der Stelle natürlich idealerweise auch dort durch einen sauberen Prozess führen und ihn bei Laune halten, um es ganz einfach zu sagen. Genau, und wenn wir uns das so vorstellen, dass in dem Club verschiedene Räume sind, die unterschiedlich gestaltet sind, wo unterschiedliche Musik läuft, dann kann man das schon im übertragenen Sinne auch auf Touchpoints übertragen. Und auch da sollte natürlich eine Konsistenz herrschen in Form von Design vielleicht oder gewisse Punkte, die sich wiederfinden. Und dann am Ende noch der Weg nach Hause, wo der Nutzer oder wir dann als Clubgänger irgendwas von dem Abend mitgenommen haben. Im besten Fall ist es eine schöne Erinnerung beispielsweise oder ein Kugelschreiber, der da rumlag.
Oder ich habe etwas gekauft von dem Unternehmen.
Oder man hat etwas gekauft von dem Unternehmen,
genau. Ja, und bin jetzt loyaler Kunde.
Ja.
Spannend. Das kann ich mir auf jeden Fall bildlich vorstellen. Muss ich sagen, es hat mich richtig auf eine Reise mitgenommen und ich nehme vor allem mit, eine gute Party ist auch immer eine gute Journey.
Auf jeden Fall, ja.
Cool. Danke. Dann lass uns gerne einmal kurz überleiten zu dem eigentlichen Thema, wo wir jetzt nochmal drüber sprechen wollen. Mich würde jetzt zu Beginn des Podcasts einmal interessieren, was bedeutet überhaupt für dich modernes Design von Marketing Assets? Und wie, das ist gerade schon ein bisschen beschrieben, wie trägt das zur Customer Journey, zu einer positiven Customer Journey bei?
Mhm. Ich glaube, zunächst muss man erstmal differenzieren, dass Design nicht gleich immer mit visuell zu übersetzen ist, denn Design ist viel mehr als nur visuell, also Visualität, als Grafiken, die angezeigt werden. Modernes Design bedeutet für mich, ich habe eine Zielgruppe oder ich weiß, welche Zielgruppe ich anspreche. Ich habe ein Layout, das wirklich von jeder Zielgruppe auch angesprochen oder genutzt werden kann, um es vereinfacht zu sagen. Also Thema Barrierefreiheit spielt eine Rolle. Aber auch eine Kontinuität in Form von Design. Und das muss auch gar nicht übertrieben oder überlagert sein. Also wenn ich die Markenidentität mit in den Newsletter transportieren möchte, muss ich dort nicht ausgefallen sein, sondern kann es mit ganz einfachen Stilmitteln mit einbringen, sodass der Nutzer A, nicht abgelenkt ist und B, schnell zu seinem Ziel kommt oder zu dem Ziel, was wir definieren.
Du sagst also auch einen Wiedererkennungswert auf den einzelnen Marketing-Assets.
Genau. Das kann beispielsweise die Schrift sein, wenn es jetzt eine Standardschrift ist. Das kann die Farbe sein oder die Farben. Das können besondere Formen in Call-to-Action-Elementen sein, also in den Schaltflächen wie Buttons etc. Aber zur Modernität gehört natürlich auch Responsivität. Ne? Also Mobile First ist nicht nur auf Webseiten ein großes Thema. Das spielt in Newslettern oder in Mails allgemein auch eine große Rolle, was leider noch sehr häufig vernachlässigt wird. Mhm. Vermutlich bedingt durch die Technik, weil wir da mit einem anderen technischen Standard arbeiten müssen. Mhm. Da spreche ich vermutlich jetzt allen Entwicklern aus der Seele, wo deren Herz blutet, weil es echt gar nicht so einfach ist, ein komplexes Design im Frontend umzusetzen.
Mir aber auch. Und jetzt greifst du auch so ein bisschen vor. Über Mobile Responsiveness wollte ich gleich auch noch mit dir sprechen. Mhm. Aber wir können hier gerne direkt schon ansetzen. Du hast jetzt von E-Mails gesprochen, von Mobile Responsiveness für E-Mails, aber auch für Landingpages, was ja dann eher eine Webentwicklung ist. Wie unterscheidet die sich dann?
Gestalterisch sollte natürlich auch da die Markenidentität über die gesamte Journey wiedergespiegelt werden. Unterscheidung ist tatsächlich da, dass wir über den Mailverkehr den Nutzer ja erstmal catchen wollen, ihn auf die Landingpage zu ziehen beispielsweise. Das heißt, ich bin in der Kommunikation, dann gehe ich einen ganz anderen Weg, da bin ich einen Schritt voraus. Ich tease den Nutzer bzw. das Produkt an, damit ich ihn im besten Fall auf meine Landingpage bekomme, um dort dann wirklich prägnant mit eindeutigen Headlines, mit einer Hierarchie, die den Content bzw. das Produkt entsprechend aufbereitet und dem Nutzer den Mehrwert aufzeigt in einer auch dort sehr klaren, strukturierten Darstellung. Genau. Und dann ist auch wieder das Visuelle, Farben, Schriften. Natürlich kann man auf einer Webseite dann oder auf einer Landingpage ein bisschen experimenteller unterwegs sein. Und mittlerweile kann man ja auch 3D-Assets mit einbauen als Beispiel. Also da kann man dann nochmal die Kirsche auf die Sahnehaube setzen, aber...
Wieder sehr bildlich.
Genau. Aber da ist wirklich wichtig, dass die Journey von Mail zur Landingpage oder zur Microsite, wie auch immer, konsistent ist. Dass ich keinen Bruch habe, indem ich wieder mit neuen visuellen Anreizen arbeite, sondern dass es im besten Fall auch aufeinander aufbaut. Und wenn wir von Interaktionselementen sprechen, dass die nicht vom eigentlichen Ziel des Kunden jetzt ablenken. Beispielsweise ein ganz einfaches Beispiel ist die Navigation in der Headline. Die sollte sich im besten Fall ja nicht groß von der Headline auf einer regulären Webseite unterscheiden. Okay. Aber sollte in dem Kontext Landingpage auch keine Absprungmöglichkeit bieten, dass der Nutzer im besten oder im schlimmsten Fall wirklich aussteigt an der Stelle.
Weil das Ziel natürlich auf der Landingpage klar definiert ist.
Genau, richtig.
Du hast jetzt gerade gesagt, E-Mail, Landingpage, also ich leite von der E-Mail auf eine Landingpage weiter. Wenn ich das jetzt mal ein bisschen weiterdenke, wir möchten hier auch in dem Podcast noch über Paid Advertising beispielsweise sprechen, dann kann ja auch eine Idee sein, ich schalte erst eine Ad, leite von dieser Ad auf eine Landingpage weiter und habe da beispielsweise erstmal eine Newsletter-Registrierung, um Neukunden zu gewinnen. Gibt es natürlich zwei Wege, ne?
Ja, genau.
Sich einmal mit Bestandskundschaft oder einmal mit Neukunden und Neukunden.
Ja, und da ist es halt wichtig, dass man wirklich die Journey kennt. Ne? Also nur das Ziel zu definieren, reicht an der Stelle nicht. Auch wieder ein Punkt modernes Design, vielleicht in Bezug auf auf den Aufbau der Struktur so einer Marketing-Journey, nenne ich sie jetzt einfach mal. Dass man sich über die Zielgruppe Gedanken macht, wie möchte ich überhaupt kanalisieren, über welchen Kanal komme ich als erstes auf eine Landingpage? Ist sie der Endpunkt der Journey oder ist sie mittendrin? Da muss man natürlich sich drüber im Klaren sein, weil das auch Einfluss auf die Gestaltung oder auf die Kommunikation nehmen kann.
Natürlich, umso weiter ich in meiner Journey vorangeschritten bin, umso mehr Informationen habe ich auch über das Unternehmen, konnte mich über die Produkte, Dienstleistungen informieren. Genau. Da habe ich einfach auch nochmal einen anderen Informationsbedarf sozusagen oder auch ein Bedürfnis danach.
Genau, ja.
Und jetzt mit einer voranschreitenden Customer Journey sammeln wir auch immer mehr Daten über die Nutzerinnen und Nutzer, die wir natürlich nutzen können, um dann die Erfahrung noch personalisierter zu gestalten. Mhm. Das ist sicherlich auch Personalisierung in aller Munde. Wichtig in den Marketing-Assets und auch in modernem Design. Bestenfalls habe ich eben nicht mehr diese One-to-All-Kommunikation. Mhm. Gehe von einer One-to-Segment über zu einer One-to-One eigentlich. Denn ich möchte ja die individuellen Nutzerinnen und Nutzer und meine Kundinnen und Kunden kennenlernen, um ihnen die bestmöglichen Angebote zu machen. Das muss natürlich auch eng verdrahtet dann mit dem Layout und mit den Content sein.
Ja, definitiv. Ja, das muss dann nicht nur ansprechen. Also wenn wir von 1:1 sprechen, ist natürlich der Sprech einmal, beziehungsweise die Tonalität wichtig. Wie rede ich mit der Person? Mhm. Aber wie kann ich sie trotzdem noch einer Zielgruppe zuordnen, um auch in dem Visuellen vielleicht nicht zu unter- oder zu übertreiben? Das ist auch ein wichtiger Punkt, den man nicht unterschätzen darf. Je nachdem, welcher Kontext es ist, ist es eher gewerblich, ist es wirklich werblich, dass man da noch genauer drauf eingeht. Und hättest du mich eben gefragt, was dein Wunsch wäre für die ideale Mail-Kampagne, dann hätte ich genau das gesagt, nämlich ich möchte als Nutzer oder als Konsument direkt angesprochen werden. Das passiert ja schon auf diversen Social-Media-Plattformen, wo meine Bedürfnisse getrackt werden und ich dann quasi die Produkte bekomme, die zu mir passen könnten. Und das ist schon sehr passend oft, erschreckenderweise. Aber oft freue ich mich tatsächlich auch, dass da nochmal ein Anreiz kommt.
Ja.
Und das würde man sich natürlich auch in E-Mails oder beziehungsweise nicht nur in E-Mails, sondern in jeder Lage vorstellen, weil man mittlerweile, wenn man solche sozialen Medien nutzt, ja, wird man auch schon etwas verwöhnt, würde ich mal sagen. Also dann erwartet man tatsächlich häufig schon, zumindest kann ich da von mir sprechen, dass in anderen Lagen auch persönlicher auf mich als Nutzer eingegangen wird.
Mhm. Gut, auf Social Media sind wir im Endeffekt das Produkt
genau, als
User.
Ja.
Ja, spannend. Und also wir haben jetzt immer wieder Randthemen, ne? Wir haben über Personalisierung gesprochen, jetzt sprechen wir über Social Media, Paid Ads haben wir schon angesprochen. Ich denke, das zeigt auch, wie die ganzen Themen eigentlich Hand in Hand gehen, um eben mit modernem Design auch unter anderem die Customer Journey so zu gestalten, dass sie für jeden und jede passend ist.
Ja, definitiv. Und was man bei der Customer Journey auch nicht vergessen darf, weil mir gerade nochmal der Gedanke kam, wie setze ich sowas überhaupt auf? Ein Teil der Nutzer ist tatsächlich nicht nur der Endkunde oder der Konsument, sondern auch diejenigen, die diese Kampagnen einstellen müssen. Ich rede da konkret von den Redakteuren, die man nicht vernachlässigen darf. Denn wenn ich die Assets jetzt hochkomplex aufbaue, habe ich natürlich mehrere Probleme. A, sind sie schwer umsetzbar. B, kann die Redaktion gar nicht frei von Grafik arbeiten in Bezug auf, sie muss immer auf die Kreation zurückgehen, wenn die Assets nicht entsprechend aufgebaut sind. Mhm. Und B, habe ich viel, viel längere Reaktionszeiten. Das heißt, ich muss mich immer wieder abstimmen, um an die Assets zu kommen, um sie dann veröffentlichen zu können, was einen unnötigen Mehraufwand auch in der Redaktion am Ende des Tages darstellt.
Da bin ich ganz bei dir und habe ich auch in der Vergangenheit schon häufig in Projekten erlebt, dass man vor allem im E-Mail-Marketing auch immer, es ist ein zweischneidiges Schwert im Endeffekt. Ich möchte schönes Design, ich möchte eigentlich so toll wie auf meiner Website auch, wie meiner Webentwicklung meine Assets umsetzen. Aber E-Mail-Marketing, sage ich immer, ist wie Webentwicklung 2008. Mhm. Und da geht vieles nicht.
Ja.
Und dann arbeitet man entweder mit Bildern in E-Mails, was natürlich nochmal andere Herausforderungen auch mit sich bringt, wie du gesagt hast. Man denkt nicht an die Endnutzerinnen und Endnutzer in dem Unternehmen wirklich, die diese Kampagnen anfertigen, weil die müssen immer wieder auf die Kreation zugehen. Oder man lässt das Design, vereinfacht das Design, was dann aber häufig auch ja vom Design oder zum CD vielleicht nicht mehr so passt oder auch nicht vorgesehen ist, vorgesehen wurde. Und da muss man dann natürlich auch ein bisschen die Sachen nochmal über den Haufen werfen.
Ja, und da muss man flexibel sein, weil Newsletter oder Mail-Design an sich ist ein eigenständiges Thema. Das darf man nicht mit dem, wenn wir jetzt das Corporate Design mal aufbrechen, in Website, in App, dann wäre ein Pfeiler, der daneben stände, auch der Newsletter. Also man kann natürlich Elemente wiederverwenden aus einer Design-Library, die man im besten Fall dann schon hat, aber halt nicht 1:1. Ne? Da hast du es ja gerade schon richtig gesagt, Webentwicklung 1.0 quasi auf einem sehr alten Standard. Wir müssen in Tabellen denken. Also wenn man sich das jetzt, ist auch sehr abstrakt, man muss sich das wirklich in Tabellen vorstellen, wie man dieses Layout aufbaut. Und da ist dann die Kunst, das Design so zu übertragen oder abzuleiten aus den Elementen, die es schon gibt, wenn wir von einer bestehenden Design Library ausgehen. Und wie kriege ich die smart beispielsweise als Trenner eingesetzt oder als Bildausschnitt, ne, mit einem Rahmen drum, um es ganz vereinfacht zu sagen. Also es ist nicht unmöglich, es verzweifeln aber trotzdem häufig Menschen daran, weil sie versuchen, es auf Biegen und Brechen mit überzustülpen. Ne, und da kommen wir dann häufig ins Spiel und relativieren dann die Themen, machen Workshops, zeigen den Kunden, wie man es richtig macht oder wie man es so macht, dass nicht nur der Endkunde ein ordentliches Ergebnis hat und im Zweifel, man sagt immer, gute UX nimmt man nicht wahr, schlechte schon. Und das ist da eigentlich auch ein treffendes Beispiel. Genau, und da kämpfen wir dann für den Nutzer.
Den Spruch nehme ich mit. Gutes UX nimmt man nicht wahr, schlechtes schon.
Genau.
Ich glaube, häufig ist es auch so, dass E-Mail-Marketing von Marketingabteilungen vielleicht auch einfach mal so mitgemacht wird, denn es sind ja E-Mails. Aber was ich jetzt mitnehme vor allem ist, dass man eine Professionalisierung auch braucht. Du hast von Design-Libraries gesprochen.
Ja.
Dass man sich da auch Expertise aufbauen muss. Es ist eben nicht nur mal eine E-Mail verschicken, wie man es in Outlook beispielsweise macht, sondern man verschickt dann teilweise wirklich große Zielgruppen auch, möchte natürlich personalisieren. Es ist einfach nochmal eine Kunst für sich, auch im Endeffekt.
Definitiv, ja. Sprichst du das genau das richtige Thema an? War bei Social Media ja ursprünglich auch so. Da hat das dann einer mal nebenbei gemacht. Dort habe ich auch oft das Gefühl. Wobei ich aber auch positiverweise sagen muss, dass die Unternehmen wirklich sehr, also zumindest mit denen ich jetzt zusammengearbeitet habe, dass die sehr gewillt sind, da auch Arbeit reinzustecken, ne? Und auch wirklich gewillt sind, uns mit ans Board zu nehmen, damit wir denen helfen oder damit wir den Kunden helfen, das gemeinsam mit ihnen aufzubauen. Und da ist es enorm wichtig, dass man da genug Zeit investiert, aber auch, jetzt aus der Kreation gesprochen, ordentliche Assets baut. Ne? Also eine Asset-Grundlage kann ein Figma-File sein. Das kann aber auch ein Photoshop-File sein, was in einer Frontify, in einem Frontify-Style Guide abgelegt wird. Ne? Ein einfaches Beispiel dafür, wie man die Assets aufbaut und wie man hinterher damit arbeiten kann. Weil von einer Person, die die Redaktion betreibt oder in einer Redaktion arbeitet, kann man nicht zwangsweise ausgehen, dass sie auch Photoshop beherrscht. Und dafür gibt es halt gewisse Programme, die man dann als Brücke nutzen kann, um solche Assets bereitzustellen in der Kreation, wo das Marketing aber dann auch mitarbeiten kann. Sehr gut und sehr vereinfacht sogar.
Kit, ich möchte gerne noch einmal auf eine Aussage zurückkommen, die du gerade hier in dem Podcast getätigt hast. Und zwar, dass man gutes UX nicht merkt, schlechtes hingegen schon. Jetzt sprechen wir heute auch über modernes Design von Marketing-Assets. E-Mails haben wir besprochen, Landingpages haben wir besprochen, eine Website an sich haben wir auch besprochen. Und jedes dieser Touchpoints oder Assets, Marketing-Assets, hat eine Conversion zum Ziel oder hat ein Ziel, die eine Conversion, eine Micro-Conversion beispielsweise sein kann.
Ja.
Wie merke ich denn jetzt, dass mein UX gut oder schlecht ist? Ich denke da gerade vor allem an AB-Testing vielleicht.
Definitiv. Also man muss ständig im Blick haben, das hat man ja sowieso, wenn man ein Conversion-Ziel hat, dann schaut man, in welchem Zeitraum wird das erreicht oder auch nicht erreicht oder übererfüllt. Und um da wirklich zielgerichtet nachjustieren zu können, ist AB-Testing zwingend notwendig. Also würde ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen, weil da ist es natürlich immer noch so, dass man schauen muss, ist die Zielgruppe jetzt wirklich entsprechend angesprochen, entsprechend abgeholt, sage ich mal. Wenn die Conversion auf beispielsweise eine Landingpage nicht stattgefunden hat, warum ist das denn so? Ne, liegt das vielleicht an den Texten, die zu lang sind? Sind die Produkte, die ich meinem Nutzer zur Verfügung stellen möchte, vielleicht viel zu weit unten und noch nicht im sichtbaren Bereich? Also da gibt es verschiedene Hebel, mit denen man ganz schnell und einfach identifizieren kann, wie optimiere ich jetzt das Mail-Template, damit ich meine Conversion-Ziele erreiche? Und deswegen bleibe ich dabei, AB-Testing ist zwingend notwendig.
Wenn ich da jetzt an das Bild vom Anfang zurückdenke, mit der wilden Partynacht und den einzelnen Floors auch, dann ist AB-Testing im Endeffekt wie der DJ. Wenn er sieht, dass der Dancefloor leerer wird, dann muss er nachjustieren und die Conversion steigern oder die Retention Rates in dem Fall dann.
Und im besten Fall ist der DJ sogar so gut, dass er noch mehr Leute auf die Tanzfläche lockt, als er eigentlich in seinem Club hat.
Ganz genau.
Weil er so eine große Strahlkraft hat, dass er Leute von außen, von außerhalb noch mit in seinen Bann zieht, Ein guter Übertrag,
ja. Also würdest du sagen, die Themen gehen auch hier wieder Hand in Hand mit jedem UX-Change, auch mit jedem UX-Redesign. Man kann so eine Design-Library natürlich auch erweitern um neue Elemente. Sollte ich auch AB-Testing mitdenken?
Definitiv, ja. Und auch in enger Abstimmung, ne? Also das heißt nicht nur, dass man es wirklich berücksichtigen soll, im Idealfall oder in einer idealen Welt, arbeitet das Marketing mit der Kreation und mit den Redakteuren Hand in Hand, dass jeder immer weiß, wo stehen wir gerade? Sind die Ziele erreicht? Wo kann ich nochmal fein nachjustieren? Was muss ich vielleicht nochmal an Assets nachbauen oder nachliefern, damit man da A, schnell handlungsfähig ist und B, keine großen Aufwände in Abstimmungen oder Übergaben hat.
Keto, du hast uns auch eine konkrete Success-Story mitgebracht für den Podcast, die du uns gerne in 60 Sekunden einmal pitchen möchtest. Mhm. Ein Kundenprojekt aus der Vergangenheit, nehme ich an.
Genau.
Sehr schön. Dann beschreib doch mal bitte, wie ihr das moderne Design von Assets, von Marketing-Assets, E-Mails, Landing-Pages in dem Projekt umgesetzt habt. Deine Zeit läuft.
Alles klar. Also es geht dort konkret um einen großen Fußballverein, mit dem wir zusammenarbeiten, wo wir vor der Herausforderung standen, wir kriegen ein komplett neues Corporate Design, was sehr, sehr, also es hat uns umgehauen grafisch, ich muss ein bisschen ausholen, und das in einen Newsletter zu übersetzen, war gar nicht so einfach. Mit dem Hintergrundwissen, worüber wir heute in Gänze gesprochen haben, wir arbeiten in Templates, einfache Kommunikation, wir denken mobil, wir nehmen Designelemente mit, also die Visualität in Form von Trennern, haben wir aber da genau in die Kerbe geschlagen und haben dort sogar White Label beziehungsweise in mehreren Themes hinbekommen, dass die E-Mail-Kommunikation durch die Redaktion durchgeführt werden kann und die Kreation nicht großartige Assets bauen muss oder die Assets immer wieder umbauen muss für den jeweiligen Kontext. Deswegen, super Projekt, sieht super aus, funktioniert gut, wir haben positives Feedback von den Nutzenden bekommen. Also, mehr kann ich dazu gar nicht sagen.
Perfektes Timing. Das waren genau 60 Sekunden. Ja, vielen Dank für die Insights. Das ist ja auch genau das, was wir gerade besprochen haben. Wie kann ich sowohl Endnutzerinnen und Endnutzer abholen, aber eben auch die Designabteilung und beides Hand in Hand bringen? Dann habt ihr das da in dem Projekt ja mit einem Best Practice sozusagen umgesetzt, den wir hier bei Adesso entwickelt haben.
Definitiv, ja.
Cool, danke. Jetzt möchte ich gerne noch mit dir einen kurzen Exkurs zum Thema GenAI machen. Mhm. Ist aktuell in aller Munde, geht ja. Auch nicht an uns vorbei, geht sicherlich auch nicht an dir vorbei.
Auf gar keinen Fall, ist gerade ein großes Thema bei uns auch, ja.
Wie würdest du dir denn, könntest du dir einen GenAI-Prompt zu dem heutigen Thema vorstellen oder hast du irgendwelche Prompts, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht auch mitgeben möchtest, die sie im Alltag beim modernen Design von Assets unterstützen können?
Also was ich jedem zu Beginn immer mitgebe ist, hab Geduld. Denn egal zu welchem Thema ich Prompt schreibe, ob es jetzt Textgenerierung und auch Bildgenerierung ist, man darf am Anfang nicht erwarten, dass nach dem ersten Text, den man eingibt, das perfekte Ergebnis bei rauskommt. Das funktioniert nicht. Das geht bei sehr speziellen Sachen, ist das schon möglich, dass es nahe dran ist, aber in der Regel weiß diese KI nicht, was in meinem Kopf vorgeht. Und ich muss natürlich am Anfang erstmal meine Gedanken ausspeichern, um der KI überhaupt klarzumachen, was möchte ich überhaupt von der Form von Antwort haben. Möchte ich jetzt bestimmte Insights zu Zielgruppen haben, die ich identifiziert habe? Nutzungsverhalten ist ein Thema. Ansprachen, Tonalität, kann ich alles über KI oder über GPT-Programme machen. Aber ich muss genug Futter liefern, damit ich auch wirklich das Ergebnis bekomme, mit dem ich hinterher arbeiten kann.
Kontext dann auch in dem Fall, ne? Das Futter
Definitiv.
Ist dann der Kontext.
Genau,
ja. Tonalitäten, Farben, das gewünschte Ergebnis.
Genau.
Und dann kam mir natürlich, du hast jetzt Geduld gesagt, aber sobald ich diese Leistung einmal erbracht habe, das LLM, also die KI dann gelernt hat sozusagen, was ich erwarte, dann wird es natürlich wirklich erst effizient, ne? Und dann kann ich viel Content dann produzieren.
Und vor allem auch spannend, weil wenn man wirklich in dieser Oberfläche bleibt, wo man das Modell dann trainiert hat, kann man das eigentlich wie einen Assistenten oder wie einen Buddy behandeln. Ne? Du kannst immer wieder Futter reingeben, du kannst auch immer wieder neuen Output erzeugen. Und da ist man dann an so einem Punkt, wo man von Prompt Mastering vielleicht sogar schon sprechen kann, indem man wirklich am Ende die Ergebnisse in dem Format rausbekommt, wie man sich das ursprünglich gewünscht hat. Und wenn man sich dann mal diesen Verlauf und die Historie anguckt, ist das auch ganz spannend, mal zu sehen, wo kommt man denn eigentlich her, so im Nachgang zusammengefasst. Und wie habe ich das Modell trainiert? Und je häufiger man das macht, desto routinierter wird man damit. Man muss es einfach ausprobieren.
Dem entnehme ich, dass du auch einen Buddy hast.
Oh, ich hab mehrere tatsächlich.
Sehr schön. Ja. Möchtest du denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen Prompt mitgeben?
Einen konkreten Prompt benennen könnte ich gar nicht. Vielleicht hilft es vielen, wenn man dem Prompt erstmal ein Wesen gibt. Ne? Also so arbeiten wir im Kreativbereich auch. Wir müssen etwas, also wir setzen nicht einfach nur stumpf nach Auftrag um, sondern das muss ein Wesen bekommen, eine Identität. Wir müssen wissen, was macht diese Webseite jetzt beispielsweise aus oder dieses Mail-Template, mit dem wir arbeiten. Wie gehen wir damit um? Was wollen wir machen? Was wollen wir damit bewirken? Und wenn man das in Bezug auf einen Prompt macht, indem man sagt, du bist jetzt der Alex, du bist jetzt mein persönlicher Assistent in Bezug auf E-Mail-Marketing, du hast das und das an Erfahrung, du hast Kampagnen für die und die Kunden gemacht, gerade wenn man in einem speziellen Branchensektor unterwegs ist, macht das durchaus Sinn, gewisse Unternehmen der Branche mitzuliefern, damit schon mal grob das Modell trainiert wird in Bezug auf diese Branchen, weil sonst ist es wirklich sehr allumfassend oder übergreifend auf alle Branchen bezogen und sehr generisch und austauschbar. Und da kommt man dann spätestens an die Grenze oder auch an die persönliche Frustrationsgrenze, wenn man nicht versteht, warum kommen die Ergebnisse denn jetzt nicht so raus, wie ich mir das erhofft habe.
Ja. Würdest du denn dann ChatGPT zum Beispiel auch einige der Best Practices mitgeben im Kontext, die wir heute besprochen haben, die du aus deiner Expertise schon weißt, die du der KI antrainieren möchtest?
Definitiv, das kann man machen. Man kann aber auch tatsächlich die KI so nutzen, dass man seine eigenen Ergebnisse nochmal gegenprüft. Das könnte auch ein valider Prompt sein. Mhm. Also es spuckt schon sehr gute Ergebnisse auch generisch, also in Betrachtung auf, habe ich jetzt alles bedacht, welche Punkte sind denn überhaupt wichtig für ein modernes Design oder auch für ein barrierefreies Design. Mhm. Welche Punkte muss ich beachten? Sind die Kontraste eingehalten? Ist der Text leicht lesbar? Einmal zum Gegenprüfen ist es durchaus sinnvoll, aber auch, um es quasi zu trainieren, natürlich.
Spannend. Ja. Dann danke dir für diese Insights. Lass uns gerne nochmal die Haupterkenntnisse auch zusammenfassen, vielleicht in Form von Best Practices. Mhm. Wir haben angefangen, erstmal darüber zu sprechen, was modernes Design überhaupt ist. Wir haben E-Mail-Marketing an sich als Disziplin auch abgegrenzt von Webentwicklung vielleicht. Da haben wir besprochen, dass das E-Mail-Marketing vielleicht in der Entwicklung ein paar Jahre hinterherhängt, hinter Web. Mhm. Dass man da eben auch in Tabellen denken muss beispielsweise, dass einfach unterschiedliche E-Mail-Clients unterschiedliche Technologien auch unterstützen. Was ich sehr spannend fand, ist, du hast uns über Content-Libraries berichtet, hast gesagt, neben Web beispielsweise und App kann es auch sinnvoll sein, eine Newsletter-Content-Library aufzubauen, wenn ich das so richtig wiedergebe.
Definitiv, ja.
Wo ich natürlich viele Elemente auch wiederverwenden kann, die Elemente aber gegebenenfalls auch prüfen muss, ne, auf Wiederverwendbarkeit, ist natürlich dann ein wichtiger Faktor. Du hast aber auch gesagt, ich kann einen Wiedererkennungswert nicht nur durch komplexes Design schaffen. Also modernes Design ist nicht unbedingt komplex, richtig, sondern ich kann es schon durch einfache Sachen wie Tonalität, Schriftarten, hast du gesagt, ein Logo, Farben, einfach wiederkehrende Elemente auch schaffen. Mhm. Und das hilft natürlich, den ganzen Prozess zu verschlanken, vor allem für die Redakteurinnen und Redakteure, die dann im Endeffekt in dem E-Mail-Marketing-Tool arbeiten und jeden Tag diese Kampagnen erstellen.
Genau, ohne dass sie auf die Kreation zurückgreifen müssen. Also das ist eigentlich eine Win-Situation in jeder Abteilung. Mhm. Kreation baut, natürlich ist es am Anfang ein bisschen mehr Aufwand, die Assets entsprechend aufzubereiten, aber alles, was man am Anfang an Aufwand investiert, hat man am Ende definitiv wieder raus.
Ja, und um das zu messen, haben wir dann auch über AB-Testing gesprochen, richtig?
Genau, ja.
Dass natürlich mit jedem Design-Change, mit neuen Elementen einfach der große Vorteil von Online-Marketing oder von der digitalen Welt im Allgemeinen, und das ist die Trackbarkeit, alles ist datengetrieben, dass das einhergeht und dass ich UX-Changes teste. Du hast gesagt, ist der Button weiter oben jetzt richtig platziert? Klicken den Leute? Gibt es Elemente, die Leute gar nicht klicken? Beispielsweise unsere Nutzerinnen und Nutzer. Dass das auch Hand in Hand geht.
Ja, und vor allem auch die wirklich schnelle Reaktionszeit. Ne? Ich habe, anders als bei einer ganz klassischen Printkampagne, wenn ich da ein neues Plakat drüber hängen muss, kann ich im Digitalen direkt reagieren, kann direkt die Hebel ziehen, die es dann braucht, um die Conversion doch nochmal ein bisschen anzukurbeln oder um gewisse Faktoren nochmal umzustellen. Von daher.
Was würdest du dir dann für die Zukunft wünschen?
Für die Zukunft wünschen würde ich mir, dass ich auch in E-Mails persönlich angesprochen werde. Das ist natürlich immer ein schwieriges Thema in Bezug auf Datenschutz. Was darf man überhaupt wissen über den Nutzer? Und das ist ein Thema, was sehr polarisiert. Es gibt sehr viele Menschen, die sind froh über personalisierte Werbung. Und dann gibt es einen großen Teil, der ist dagegen, aufgrund der Datenschutzthematik. Ich persönlich würde sagen, sofern der Datenschutz auf einem Stand ist, nee, ich möchte gar nicht über Datenschutz reden. Ich persönlich für mich würde sagen, dass es ein guter Mittelweg sein muss. Also, wie ich zu Beginn auch schon gesagt habe, ich bin tatsächlich einer derjenigen, der schon so ein bisschen verwöhnt von personalisierter Werbung ist in Bezug auf Social Media beispielsweise oder auf Ads. Und selber ja auch präsent im Internet bin durch meine Kanäle. Deswegen sehe ich das jetzt nicht so eng wie manch anderer und würde mir wünschen, dass es auch da eine einheitliche Journey gäbe in Form von, wie kommt Werbung an mich als Person ran? Und da ist Personalisierung einfach ein großes Thema.
Da bin ich voll und ganz bei dir. Ich hätte mir wahrscheinlich eher gewünscht, dass E-Mail-Entwicklung endlich mal mit Webentwicklung aufholt und es ein bisschen einfacher wird in Zukunft.
Ja, das wäre ja dann die Sicht aus der produzierenden Bereich. Ich habe jetzt schon in Bezug auf die Nutzer, genau.
Ja.
Genau, also wenn ich es mir jetzt als Adesso-Mitarbeiter wünschen müsste, wäre das genau meine Antwort gewesen.
Keto, dann lass uns auch langsam zum Ende unserer heutigen Podcast-Folge kommen. Und da möchte ich dich gerne noch einmal fragen, hast du vielleicht Tipps, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest?
Ja, Tipps auf jeden Fall, definitiv. Also was ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen kann, ist, mit diesen Prompts zu spielen, weil da kann man nichts falsch machen. Man kann nichts kaputt machen. Und es hat immer einen Mehrwert in Form von einem Lerneffekt. Also ich gebe was ein, bekomme was raus. Wenn wir jetzt aber konkret von Mail-Templates sprechen, ist da mein größter Tipp an die Interdisziplinarität gerichtet, sage ich mal. Also redet miteinander, kommuniziert miteinander. Wenn ihr eine Kreation seid, redet mit dem Marketing oder mit den Redakteuren. Redet mit den Entwicklern. Also das ist auch immer ein großes Gap, von dem man mitbekommt, was man durch eine einfache Diskussion oder einen einfachen Termin niederlegen kann, indem jeder einfach mal seine Erwartungshaltung kommuniziert. Also Kommunikation ist auch da echt der Schlüssel zum Erfolg. Und wenn ihr dann immer noch nicht wisst, wie baut ihr eure Mail-Templates auf, dann meldet euch bei uns.
Das ist doch eine wunderbare Überleitung. Ja. Wie können dich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denn erreichen, Keto?
Erreichen könnt ihr mich am besten per E-Mail oder über LinkedIn. Einfach Kevin Theermann eingeben, da findet ihr mich drunter.
Sehr schön. Ja, deine E-Mail-Adresse und weitere Kontaktdaten werden wir natürlich auch in die Shownotes packen. Das einmal an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ansonsten findet ihr da auch meine Kontaktinformationen, allgemeine Informationen zu der Folge nochmal und auch unsere Podcast-E-Mail-Adresse, die da lautet cxmagic.podcast@adesso.de. Da freuen wir uns auch immer über neue Themen, Feedback. Vielleicht möchtet ihr auch mal am Podcast teilnehmen. Lasst uns einfach im Austausch bleiben und gemeinsam sprechen. Dann danke dir nochmal, Kete, dass du heute da warst. Wir hatten auch wirklich über viele Randthemen gesprochen, wo ich mir vorstellen könnte, dass wir in Zukunft vielleicht auch einfach nochmal ein paar Themen vielleicht weiter vertiefen.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Es hat auch sehr viel Spaß. Und ja, also Themen, da soll es nicht dran scheitern. Da haben wir mehr als genug.
Das sind doch gute Worte zum Ende. Dann bleibt auf jeden Fall dran beim Podcast. Wir hören uns oder sehen uns in der nächsten Folge.